Make It Happen. Herzlich willkommen zu deinem Erfolgspodcast Nummer 1 von Lukas Claudius Barth. Begleite mich auf meiner persönlichen Reise und erfahre wertvolle Learnings aus 15 Jahren Vertriebserfahrung und aus Experteninterviews. Lass uns zusammen deine Sales- und Marketing-Skills verbessern und ein erfolgreiches Business-Mindset kreieren. Make It Happen steht für Action, also let's go!
Ja, herzlich willkommen zurück zum Podcast Make It Happen. Wir haben ja einen neuen Namen und damals war der Michael Meder, der zu meiner Linken sitzt, noch in einem alten Podcast. Imagine, lange ist es her. Aber heute haben wir nochmal das Vergnügen zusammen und Make It Happen geht ja viel um das Thema Erfolg, auch im Bereich Verkauf, Business, Marketing. Und ich habe heute einen Unternehmer zu meiner Linken sitzen, der schon über 20 Jahre Erfahrung hat und der wird uns heute unglaublich viel preisgeben. Und heute haben wir so gesehen Part Nummer 2, deswegen herzlich willkommen, Michael.
Vielen Dank für die Einladung, Lukas, und ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ich weiß, dass du gute Fragen stellen kannst, dass du scharfsinnige Fragen stellen kannst und das, glaube ich, wird heute auch ein guter Podcast.
Sehr schön, ja, starten wir mal rein. Für mich sehr, sehr interessant. Was hat sich bei dir getan, seitdem wir aufgehört haben? Also wir haben ja, glaube ich, vor 4 Jahren miteinander gesprochen, 3, 4 Jahre. Ich müsste nochmal nachschauen. Das kam damals sehr, sehr gut an, deine Aussagen. Und jetzt wäre für mich einfach interessant, was hat sich jetzt bei dir vielleicht privat, aber auch beruflich verändert? Und gib uns vielleicht nochmal eine ganz kurze Einleitung, auch nochmal, wer du bist. Weil nicht jeder hat nochmal den Podcast von damals vor Augen.
Gut. Zur Vorstellung, zu mir. Mein Name ist Michael Meder. Ich bin der CEO der Kette EasyFitness.club. Wir haben mittlerweile in Deutschland über 200 Filialen, gehören zu den 4th-größten Filialanbietern in Deutschland. Habe vor ca. 20 Jahren angefangen, mich selbstständig zu machen. Und privat wie beruflich gab es in den letzten 4 Jahren viele Veränderungen, privat bin ich jetzt mittlerweile Vater von 4 Kindern und da gab es auch viel zu tun und jetzt sind die mittlerweile, das sind Zwillinge gewesen, die letzten 2 sind jetzt 3 Jahre alt, kam genau in die Corona-Zeit, das spielt auch in das Berufliche rein, in der Corona-Zeit war Fitness nicht so sehr angesagt, da gab es noch viele neue Herausforderungen, die haben wir jetzt gemeistert und sind auf dem Weg bis 2030 die 500 Filialen anzustreben, das ist so unser Ziel. Dafür stehen wir und das ist das, was ich auch mit Leidenschaft betreibe.
Okay, ja, lieben Dank erstmal für die Einleitung. Wichtig ist, und da haben wir ja letztes Mal so ein bisschen zusammen drüber gesprochen, ist ja das Thema Mindset eines Unternehmers. Und oftmals ist ja immer so, das Endresultat sehe ich. Aber der Weg dahin, ich sag mal, die Schweißarbeit, die schlaflosen Nächte sind genau die Punkte, die Leute nicht greifen können. Und dann kommen oft ja auch solche Sprüche mit, der hatte nur Glück und der hat das sich gar nicht verdient. Und am Ende ist es immer so, diese ganzen 70, 80 Stunden, die haben die Leute nicht gesehen. Meine Frage ist, hol uns doch mal ein bisschen mit ein paar Geschichten ab. Warum kannst du hier sitzen und sagen, ich habe mir das verdient?
Erstmal zu dem Thema, das ist gut, dass du das gesagt hast, zu dem Thema Glück. Es gibt ein Zitat, das ist vom Kollegen damals vor 20 Jahren von mir gewesen, es gibt kein Glück, es gibt nur Fleißglück. Das trifft auch auf das Thema, alles das, was ich angefangen habe, mit viel Entbehrung, mit viel Zeit, die ich da investiert habe und mit vielen Niederschlägen, mit vielen Enttäuschungen und mit vielen neuen Wiederaufstehen und Wiederanfangen, glaube ich, habe ich mir das einfach verdient.
Und jetzt hast du mir ja damals erzählt, unter uns, jetzt muss ich das mal hier also als Geheimnis ein bisschen lüften, dein erster Club, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sei es, wenn man im Verkauf arbeiten will, wenn man gerade selbstständig wird, ist ja das Thema, was bin ich bereit zu investieren und zu geben? Und jetzt erzähl uns doch vielleicht mal von damals die Geschichte, was waren so die ersten Schritte nochmal bei dir und wie hat dich das vielleicht auch geprägt?
Ich glaube, das geht jedem Unternehmer so, wenn man sich selbstständig macht. Man sieht ja immer nur das Hier und Jetzt. Viele meiner Kollegen, Mitarbeiter in der Branche sehen nur den Michael von jetzt, wie man angefangen hat, sehen die wenigsten. Es gibt auch wenige, die das jetzt wirklich interessiert. Angefangen hat es mit dem, der Lukas hat es gerade gesagt, mit meinem ersten Club in Bückeburg, den ich damals übernommen habe. Und die Entbehrungen, die Aufwendung, die man bereit ist, über das Herzblut zu gehen, die waren auch sehr hoch. Ich habe das gern gemacht. Für viele war das unvorstellbar. Ich habe dann in einem Nebenraum im Studio geschlafen, habe mir eine Luftmatratze gekauft und war quasi 24/7 für meinen neuen Traum, für meine Selbstständigkeit im Studio. Habe morgens um 8 den Laden aufgeschlossen, bin um 22 Uhr nach Hause gegangen, habe noch zwischendurch was gegessen und dann habe ich mich auch gleich hinten im Nebenraum schlafen gelegt, um dann morgens um 6.30 Uhr von der Putzfrau geweckt zu werden. Und dann habe ich wieder losgelegt. Ja, so fangen die Träume an. Das ist der erste Schritt. Und wenn man dann dranbleibt, viele Entbehrungen in Kauf nehmen möchte, viel Zeit investieren will, dann kann man davon ausgehen, dass man dann auch irgendwann Erfolg hat.
Ja, jetzt haben wir gerade schon gleich eben gesagt, das Thema Covid hat uns natürlich sehr einschneidend so ein bisschen auch, ja, mussten wir erstmal mit dieser grundlegenden Sache erstmal umgehen, bevor dazu auch eine kleine Anekdote von mir. Ich habe damals McFit Studios geleitet. Das war mein erster Job, wo ich wirklich führen durfte. Und ich werde es nie vergessen. Ich hatte das Studium gerade absolviert. Und mein erster Tag, ich war total motiviert. Und dann war natürlich Teil eines Studioleiters bei McFit auch zu reinigen. Und was durfte ich machen am ersten Tag? Ich durfte die Toiletten reinigen. Und ich werde es nie vergessen, die Mitglieder haben mich kennengelernt und meinten, du bist die neue Putzfrau. Oh, meinte ich, nein, ich bin nicht die neue Putzfrau, ich bin der neue Studioleiter. Und dann haben die mich gefragt, aber warum reinigst du hier? Und dann sage ich, naja, das ist Teil meiner Arbeit. Und dann haben die mich gefragt, ja, mal willst du auch vielleicht mal zu mir kommen reinigen? Habe ich gesagt, weißt du was, deswegen habe ich studiert. Und ich glaube, das hinzunehmen und zu sagen, ich bin mehr wert, aber Stand heute kann ich es ertragen, diese Extrameile zu gehen, weil das, was du vielleicht heute nicht siehst, sehe ich aber schon. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie bist du damit umgegangen, nach Covid oder während Covid zu sagen, meine Fitnessbranche war komplett platt. Wie bist du damit umgegangen, auch mental? Erzähl uns mal so ein bisschen von dieser Reise.
Ich glaube, dass man viel davon verstehen kann, natürlich, wenn man auf der Unternehmerseite ist. Du musst dir das so vorstellen, wir haben damals zur Covid-Zeit, ich habe 2008 mich selbstständig gemacht, wir sind unwahrscheinlich schnell expansiv gewachsen. Da ging es um viel Risiko, es ging um viel Arbeitszeit, es ging um viel Energie, die man da reingesteckt hat, es geht um meinen Lebenstraum. Mit Risiko meine ich da auch, dass man viele Bürgschaften eingeht, viele Darlehen hat, viele Risiko eingegangen ist, um seinen Traum zu erfüllen. Und dann kommt auf einmal 2020 dieser Cut. Der Cut heißt, man sitzt zu Hause, man hat selber 25 Clubs, man hat ein Franchise-System und die Uhr bleibt einfach stehen. Ich habe zu Hause gesessen an meinem Tisch, wo ich immer morgens meinen Kaffee trinke, konnte auf die Terrasse schauen und wusste nicht mehr, wie das wohl weitergehen wird. Das ist ein einschneidendes Erlebnis, das prägt auch mit positiven und mit negativen Erfahrungen. Aber ich glaube, das ist auch die höchste Hürde gewesen, die ich für mich selber meistern musste, um da rauszukommen und nicht stehen zu bleiben oder sitzen zu bleiben. Viele in der Branche, ich kenne viele Kollegen, die in der Fitnessbranche als Unternehmer mit eigenen Clubs aus dieser Misere sowohl finanziell als auch psychisch nicht herausgekommen sind.
Und kannst du da jetzt noch ein paar Einblicke geben? Wie geht man mit so einem mentalen Stress um? Hast du da ein paar Routinen, dass du sagst, du gehst gern saunieren, du gehst, hast ein gutes Netzwerk, du gehst spazieren, du hast deine Familie. Wo holst du wieder diese Energie? Weil ich kenne viele, wie du richtig gesagt hast, die sind draufgegangen, mental. Die haben das nicht ausgehalten, den Stress.
Ja, gut, das ist eine Eigenschaft von mir. Jeder Mensch ist ja anders. Ich bin ein recht zielstrebiger Mensch. Das war ich schon immer, so bin ich schon geboren. Also man muss sich auch selber reflektieren. Der eine hat schon von Geburt an Ziele oder möchte irgendwie ein bisschen mehr erreichen, weiß vielleicht noch nicht, was er mal erreichen möchte, aber sagt, irgendwas in meinem Leben muss passieren. Und zu dieser Eigenschaft gehört natürlich auch immer wieder aufstehen zu können, sich neu zu erfinden, dran zu bleiben. Und das, glaube ich, ist mir auch in dem Fall ganz gut gelungen, obwohl das schon ein echter Schlag ins Gesicht war, diese Zeit. Ich gehe mit den Themen halt immer so um, dass ich mich dann hinsetze. Ich brauche dann eine Zeit. Ich habe in einem Reel mal gesagt, ich brauche dann auch erstmal einen Schnaps oder da kommt auch Alkohol ins Spiel. soll man vielleicht in der Fitnessbranche nicht sagen, aber ist so. Dann muss ich das auch über ein paar Tage für mich selber verarbeiten. Aber immer unter dem Aspekt, dass ich versuche, eine Lösung zu finden, bleibe nicht im Problem sitzen. Nehmt das Problem, schneide das in Scheiben und dann versuche ich daraus die nächsten Schritte für Lösungen zu machen.
Ja, ich glaube, das war für uns alle, ich komme ja selber aus der Gesundheitsbranche, Fitnessbranche, ein Riesenthema, weil wenn wir gesehen haben, wir waren gerade auf so einem guten, ja, Wachstumskurs mit fast
Unglaublich,
über
ja.
12% in Deutschland, dann sind wir auf 8% wieder runtergefallen, jetzt sind wir bei 15%, USA macht es vor mit 25%, die Tendenz ist jetzt steigend. Was sagst du auch, wo siehst du vielleicht auch Chancen für Selbstständige, für Unternehmer, wenn man vielleicht auch in diese Gesundheitsbranche reingehen will, würdest du sagen, das ist ein Markt, der wird noch die nächsten Jahre explodieren? Oder sagst du, ja, es ist ein Markt, aber der wird ein bisschen spezifischer, mehr Richtung Gesundheit gehen? Wie siehst du den Markt? Und welche Chancen bieten sich da vielleicht auch?
Man muss ja mal unterscheiden. Die Chancen in den Märkten haben sich ja durch Disruptionen stark verändert. Viele Märkte haben sich total digitalisiert, die sind ins Online-Geschäft eingestiegen und haben den physischen Markt einfach liegen lassen oder der hat sich einfach in Staub aufgelöst. Im Fitnessbereich ist es so, das ist ein wesentlicher Bestandteil in den letzten 20 Jahren, das habe ich miterlebt, der Gesellschaft geworden. Aus zwei Gründen, Socializing, also man sehen und gesehen werden. Es gibt ein bisschen die Vereinsamung dabei, immer mehr, da hatte ich schon mal drüber gesprochen, es gibt immer mehr Single-Haushalte, immer mehr Menschen sitzen allein zu Hause rum und dann gibt es natürlich auch den Gesundheits- und Schönheitsgedanken dabei. Und deswegen glaube ich, dass der Fitnessmarkt in Deutschland, ich will nicht sagen jungfräulich ist, aber zumindest noch unwahrscheinlich ausbaufähig. Und da kommt auch noch eine Menge und deswegen setze ich auch auf den Markt, glaube an den Markt. Er wird sich diversifizieren. Das haben wir ja bei Easy Fitness auch schon gemacht. Wir haben verschiedene Produkte. Neu kam vor 2 Jahren EMS dazu. Mittlerweile kann man bei uns Premium, Discount, personallos und EMS-Studios aufmachen. Für jeden ist da die richtige Zielgruppe dabei, was einen auch selber anschaut. Und das wird auch im Markt passieren. Es werden immer neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Sportarten auch mit in den Markt sich einbeziehen. Das wird natürlich auch die Reaktionsquote dadurch wesentlich erhöhen, das Interesse an Fitness steigern. Und da bin ich unwahrscheinlich zuversichtlich, dass wir die nächsten 5 Jahre richtig spannende Zeiten vor uns haben werden. Aber man muss natürlich auch darauf aufpassen, der Zusammenzug von Ketten, es kommt viel Geld in den Markt. Viele Ketten haben wirklich starke Unternehmer, starke Investoren im Hintergrund. Und das ist für uns als Easy Fitness natürlich auch ein Vorteil. Wir setzen ja auf den Unternehmer vor Ort. Das kann eine Kette wie die Mitbewerber, die wir haben, nicht so liefern wie ein Franchise-System, weil der dynamische Unternehmer vor Ort kann auch gegen große Ketten Bestand halten, kann sich durchsetzen, weil er einfach mit seiner Persönlichkeit glänzen kann.
Und jetzt haben wir gerade herausgehört, ne, so das ganze Thema, ihr probiert jetzt nicht nur eine Nische abzudecken, sondern ihr sagt, wir probieren ein großes Portfolio zu haben.
Ja.
Ne? Das bietet natürlich auch immer eine Chance, dass jeder sich angesprochen fühlt. Wir haben in Deutschland 60% der Menschen, die früher so in Sportvereinen drin waren. Ne? Wenn man mal so fragt, wenn du jetzt deine Eltern fragst, warst du schon mal im Fitnessstudio, dann ist so, ach, ich hab's mal probiert. Sobald es dann Richtung die Freunde, der Bruder geht, die waren alle schon. Das heißt, die Generationen wachsen ja auch gerade nach oben. Jetzt habe ich eine sehr, sehr interessante Frage und ich bin sehr gespannt, wie du sie beantwortest. Gerade heute ist es sehr elementar, dass Menschen viel gerade darüber nachdenken, ist das teuer, ist das preiswert? Das Thema Preis ist, glaube ich, in Deutschland gerade ein Riesenthema. Alles wird teurer. Aber es ist immer die große Frage, wie siehst du den Unterschied zwischen Preis und Wert? Was ist für dich der Preis und was ist für dich der Wert? Weil ich glaube, das ist gerade ein Punkt, den ich sehr, sehr interessant finde. Erstmal, bevor ich dazu weiter sage, wie siehst du
Ja.
das Thema?
Da bist du ja, glaube ich, im richtigen Thema ja auch drin. Der Preis und der Wert sind natürlich immer zwei Themen, die sich in den letzten Jahren nicht nur im Fitnessbereich stark verändert haben. Ob man jetzt den Hotelbereich sich anschaut, ob man sich den Lebensmittelbereich anschaut. Es gibt ja von der Qualität verschiedene Produkte mit unterschiedlichen Preisen und unterschiedlichen Werthaltigkeiten. Easy Fitness hat sich ja in mehreren Marktsegmenten jetzt etabliert, breit gemacht und wird sich auch noch weiter breit machen. Ich glaube, dass es gibt verschiedene Produkte, die auch den Kunden schmecken müssen. Es gibt ja immer bestimmte Zielgruppen, die sagen, das ist mir nicht mehr wert. Und die Zielgruppe muss man auch ansprechen. Wir haben eine personalisierte Zielgruppe, die die persönliche Betreuung möchten, die das 1-zu-1-Training möchten. Das sprechen wir auch durch unser Portfolio an. Und dann gibt es natürlich auch Zielgruppen, die sagen, ich möchte einfach nur günstig trainieren. Und das sprechen wir auch an. Aber auch im Hochpreissegment, weil ich glaube, dass es immer wieder Menschen geben wird, die sagen, ich möchte für meine Leistung auch was bezahlen und was nichts kostet, hat keinen Wert.
Also ich habe da letztens ein Buch drüber gelesen, das fand ich ganz interessant, das Thema Preis und Wert, dass die meisten Menschen immer nur im Preisdenken unterwegs sind. Die sagen, oh mein Gott, ist das teuer. Ich gebe dir das Beispiel, ich kaufe jetzt eine Wohnung und das Erste, was ich sehe, ist der Preis. Und ich sage, das ist aber teuer. Aber die Wertentwicklung dahinter, die wird da erstmal außen vor gesehen. Und das ist halt auch die Problematik mit dem Thema Gesundheit. Es ist jetzt teuer, aber dass du auf Dauer davon partizipieren kannst, das interessiert die Leute nicht. Und da gab es mal eine Umfrage, da haben sie über 10.000 Leute gefragt, ob du 1.000 Euro dafür einen Fernseher haben möchtest oder 1.000 Euro benutzt für präventive Maßnahmen. Mhm. Was würdest du sagen, wie viel Prozent haben den Fernseher genommen?
80.
97%.
Ah, okay.
Und ja, das ist ein Trend, der ist natürlich ja nicht positiv, aber wir arbeiten ja daran. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen wieder zurück zu dir als Person. Woher kommt dieser Drang zu sagen, ich will 500 Studios erreichen? Du könntest auch sagen 200, weißt du was? Ich mache mir ein entspanntes Leben. Warum jetzt noch 500 Studios? Ist es persönlich, dass du sagst, das ist ein innerlicher Drive, eine Marke, die den Nummer 1 zu werden, oder sagst du, du möchtest irgendwo, was spornt dich da noch an? Woher nimmst du deine Motivation?
Die Motivation ist ja dieselbe, die ich hatte schon, als ich mit meiner Selbstständigkeit begonnen habe. Und noch darüber hinaus, ich habe mit 17 mit dem Fitnesstraining angefangen. Ich liebe Fitness, ich habe schon immer gern trainiert und wollte dann auch mein Hobby zum Beruf machen. Das habe ich dann auch 2008 gemacht. Und mein Ziel ist es nicht, wie viele vielleicht denken, die sich selbstständig machen wollen oder auch von mir glauben, das weiß ich nicht. Mein Ziel ist es nicht, der reichste Mensch auf dem Planeten zu werden oder das meiste Geld zu verdienen. Mein Ziel ist es, Fitness als Vermächtnis umzusetzen. Ich liebe Fitness, ich identifiziere mich damit und ich freue mich darauf, wenn wir es schaffen, unsere Art von Fitness, das, wofür wir stehen, in Deutschland oder darüber hinaus zu etablieren. Und das ist mein persönliches Ziel und das ist auch mein Antrieb. Da geht es weniger um das Geld.
Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Kollegen, den Tore, der ist mittlerweile auf ziemlich vielen Bühnen unterwegs, der kommt selber aus dem Fitnessbereich. Und irgendwie sind da so viele Techniken und Tricks, wo ich immer sage, das lernst du nur im Fitnessbereich. Würdest du sagen, die besten Vertriebler kommen aus dem Fitnessbereich? Wenn ja, warum? Und warum hast du dich da vielleicht auch selbst als guter Verkäufer entwickeln können?
Im Fitnessbereich ist, wenn ich jetzt von mir mal ausgehe, wenn ich sehe, wie ich angefangen habe, ist das wirklich so, dass im Fitnessbereich kommen viele dynamische Menschen, die gerne trainieren, in die Branche. Da sind sich gar nicht bewusst. Sie haben als erstes Ziel, Fitness an Menschen zu bringen, Trainer zu sein. Und ich glaube, dass sie dadurch auch sehr lernen, sehr authentisch zu verkaufen. Jedenfalls kann ich das für mich sagen, dass mein Antrieb war, ja nicht der beste Verkäufer zu werden, war ich dann aber auch. Ich war ein sehr guter Verkäufer, aber mein Antrieb war damals, eigentlich Menschen mit Fitness glücklich zu machen. Und habe dann gemerkt, weil das auf mich eingezahlt hat, dass ich mit Verkaufstechniken viel besser das Produkt auch verkaufen kann. Und so, glaube ich, dribbelt sich das so ein bisschen hoch, dass in der Fitnessbranche auch viele dynamische Menschen sind, die gerne mit Menschen arbeiten, aber gleichzeitig auch dann offen sind, Verkaufstechniken zu lernen und das weiterzuentwickeln und auch eine Challenge einzugehen, ne?
Ja, ich habe lange mit ihm darüber gesprochen und meiner Meinung nach kommen die besten Vertriebler aus dem Fitnessbereich ganz einfach, weil ich glaube, wir hören nirgendswo so oft diesen Satz mit, muss ich nochmal drüber nachdenken, muss ich mir nochmal überlegen, weil wenn es um das Thema Gesundheit geht, da gehen die Leute halt schleppend mit um. Und da sagen viele, gehe ich jetzt nochmal nach Hause, spreche nochmal mit meiner Frau und ich glaube, wir werden im Fitnessbereich unglaublich gut geschult im Bereich Vorwände, Einwände, weil wir haben ja eben mit der Statistik gehört, mit dem Fernseher, die wenigsten haben bis jetzt heute verstanden, wie wichtig Gesundheit ist. Jetzt gehen wir noch ein bisschen auf den Werdegang nochmal ein. Jetzt hast du schon gesagt, Easy Fitness probiert gerade immer breiter sich aufzustellen. Welche Rolle spielt für euch der Bereich Marketing, Digitalisierung? Jetzt nicht, das ist ein Riesenthema, aber glaubst du, dass es in der Zukunft gar nicht mehr möglich ist, alle zu erreichen, wenn man digital gar nicht unterwegs ist? Oder wie positioniert ihr euch da aktuell?
Der Markt hat sich ja im Fitnessbereich genauso stark verändert wie in anderen Bereichen. Die Digitalisierung hat Einzug gehalten. Disruption von den Standorten wird nicht so hoch sein. Also manche Bereiche, wie gesagt, sind ja digitalisiert worden. Die gibt's ja offline gar nicht mehr. Das wird bei uns nicht so sein. Aber sich zu positionieren im Marketing, im Online-Marketing, darüber eine Brand auszustrahlen, darüber Performance-Marketing zu machen, ist
gut. Jetzt haben wir den Vorteil, dass wir hier jemanden sitzen haben, der unglaublich viel Erfahrung hat und der höchstwahrscheinlich auch schon mal Geld verbrannt hat, weil er gesagt hat, okay, die ein oder andere leichtsinnige Entscheidung habe ich mal getroffen. Gerade wenn man jetzt so im Alter, sage ich mal, vom 18 bis 30 ist, wie siehst du das Thema Konsum? Hilft dir das weiter, wenn ich mir jetzt mal eine Rolex kaufe, wenn ich mal sage, ich muss mich irgendwie motivieren? Sollte man das tun? Siehst du, das ist ein kleines Sprungbrett oder sagst du, nee, da birgt sich auch eine gewisse Gefahr?
Ich glaube, man sollte nicht den Fehler machen, den Konsum und die Belohnung vor die Aufgaben und den Erfolg zu stellen. Ich glaube, dass ich mich mein ganzes Leben immer belohnt habe, aber mit dem Ziel hin, auf das ich hingearbeitet habe. Das, was die meisten Leute machen, was ich sehe, was deine Frage ja auch ist, das zahlt auf das Thema ein. Die meisten wollen was sein und die wenigsten wollen was werden. Das heißt, sie beschmücken sich mit Rolex, mit einem tollen Auto, dann nehmen sie auch noch ein Darlehen für auf, um nach außen das zu zeigen, wie sie wahrgenommen werden wollen, ohne wirklich was zu sein. Und man sollte das genau andersrum machen. Man sollte diese Statussymbole und da auch die Ziele, die man hat, eine schöne Reise vor Augen haben. Und man sollte sich dafür auch Steps setzen. Wie komme ich dazu? Wie kann ich mir das realisieren? Und das bringt einen in die Verantwortung, in die Disziplin und in die nächsten Schritte, um dann als Endziel dann zu sagen, okay, jetzt steht da die Rolex und die habe ich mir auch verdient.
Okay, und jetzt wollen wir vielleicht mal von dir eine Geschichte hören. Vielleicht hast du da was parat. Das kann jetzt positiv und negativ sein. Wo war dein größter negativer Trigger, wo du gesagt hast, da habe ich jetzt mal richtig viel Geld verbrannt? Und was waren vielleicht deine Learnings? Und falls du das nicht mit uns teilen willst, was ja schade finden würde, teilst du mit uns einmal, wo war dein größter positiver Trigger, wo du auf einmal mit am meisten Geld gemacht hast? Und was ist da vielleicht die Geschichte zu? Also du kannst gerne zu beiden Seiten was sagen, aber das ist immer sehr interessant.
Das größte Learning, was ich hatte, ist, dass ich mal ganz spontan in Menschen investiert habe. Das hat mich eine 250.000 gekostet, mir signalisiert haben, dass sie bereit sind, alles dafür zu geben, damit so ein Business wirklich gut startet und auch Erfolg hat. Und ich von lauter Harmonie und von lauter Vertrauen in die Menschen dem auch stattgegeben habe, ohne mich da persönlich abzusichern, einfach weil ich die Sympathie zu den Menschen hatte. Und da kann ich jedem auch beraten, da zweimal hinzuschauen, mit wem man ein Business eingeht, wen man als Partner hat, privat genauso wie beruflich, um sich da kennenzulernen. Und das gehört aber auch dazu. Auch das verschenkte Geld nehme ich als dankbares Geschenk an. Als dankbares Geschenk dafür, dass man daraus lernt, was kann ich für die Zukunft auch noch. Ich sehe mich als jung an, auch wenn ich vielleicht nicht mehr der Jüngste bin. Und ich habe ja auch noch viele Ziele, viele Steps vor mir. Und das war für mich auch wieder eine dankbare Erfahrung, um zu sagen, wie bin ich zum Beispiel ein Investor, weil ich ja nebenbei auch noch neben Easy Fitness auch noch den einen oder anderen Invest getätigt habe. Und das ist auch ein Business Case, ähnlich wie Franchise, was man lernen muss. Was mir richtig viel Geld gebracht hat, ist, dass man auch das Risiko geht, in Immobilien zum Beispiel zu investieren. Was mir bei Easy Fitness wirklich viel Geld gebracht hat, ist, dass ich mich persönlich auch weiterentwickelt habe und dass ich das Wissen aufgebaut habe, um so eine Marke auch so groß zu skalieren. Und das wird mir in den nächsten Jahren, obwohl ich dazu sage, nicht wichtig ist, wird mir noch, glaube ich, einige Millionen einbringen.
Ganz interessantes Thema, in Menschen zu investieren. Wir sind auf dem Markt, wo sich das, glaube ich, aktuell extrem verändert. Die Mitarbeiter, wir wollen nichts mehr leisten, wir wollen 20 Stunden die Woche arbeiten. Ich hatte letztens erst eine Diskussion mit einem Studenten, der meinte, wow, woanders, da müssen die nur 30 Stunden arbeiten, woanders kriegen die die Übernachtung bezahlt. Und der hat sich dann im Endeffekt bei uns oder von uns getrennt, ist zu einem anderen Arbeitgeber gegangen, weil er sagt, da brauche ich, muss ich eine Viertelstunde weniger mit dem Auto fahren. Jetzt stelle ich mir die Frage, ich meine, hast du ja schon ein Auto, also wenn du das vielleicht 2 Stunden zu Fuß gehen würdest, dann könnte ich es verstehen, ne? Aber das ist, glaube ich, immer so das Thema, Chancen zu ergreifen und daraus zu lernen. Ich hatte zum Beispiel mal das Glück, der Berliner Immobilienmarkt ist aktuell zum Beispiel total aufgeheizt und das heißt, es gibt keine Käufer, aber es gibt total viele Verkäufer.
Und das zu günstigen Preisen.
Zu günstigen Preisen. Und da hatte ich zum Beispiel letztens die Situation, dass ich in Berlin eine Wohnung erwerben konnte. Und da geht es um das Thema, den Menschen zu beobachten und das Gefühl zu haben, komme ich mit dem überein oder nicht? Und oft ist es ja auch so, die besten Geschäfte funktionieren zwischen Menschen. Und gar nicht, wenn da noch eine Person zwischen ist. Und ich, was ich gemacht habe, ist die Maklerin aus dem Prozess rausgenommen. Dann war ich natürlich Papas Lieblingsschwiegersohn. Und dann habe ich die Wohnung 120.000 Euro unter Marktpreis eingekauft. Und solche Chancen, deswegen schön, dass du es sagst, können darauf beruhen, dass man jemanden vertraut, dass da menschlich was aufbaut, aber kann natürlich auch komplett ins Gegenteil, weil er hätte mir auch sagen können, das ist die beste Wohnung, die du kaufen kannst und dann hätte ich einen Wasserschaden drin gehabt, Ratten oder was auch immer. Und am Ende, ja, ist das natürlich eine Abwägung, die man da immer trifft. Jetzt haben wir schon relativ viel über auch dich geredet, über Easy Fitness. Für mich wäre jetzt nochmal so ein bisschen abschließend interessant. Jetzt möchte ich nochmal auf diese 500 Studios drauf eingehen. Wenn die 500 Studios erreicht sind, was denn dann? War es das dann? Reicht es dann mal? Lehnen wir uns dann mal zurück? Oder was sind dann die nächsten Pläne? Und warum ist da noch ein Drang, dann vielleicht sogar noch weiter zu gehen?
Ich glaube vorab, dass man nur etwas erreichen kann, wenn man auch der Typ dazu ist oder sich dahin entwickelt. Wer sich nichts vornimmt, hat auch keine Aufgabe. Und wer sich nicht wenigstens, ich habe vorhin gerade mal in meiner Story gesagt, wer keinen Wunsch hat, der ist schon mal ganz raus, aber dann muss man sehen, dass man Wünsche auch in Realität bringt. Ich kann für mich nur sagen, dass ich schon als Kind so war. Ne? Das soll jetzt gar keine Auszeichnung sein. Man muss sich ja auch selber erkennen dafür. Ich war als Kind, ich war nie neidisch in meinem Leben. Das ist eine Eigenschaft, die ich an mir unwahrscheinlich mag. Mich hat eher die Sache, dass andere mehr haben oder weiter sind als ich, mehr in den Zug gesetzt, in die Dynamik gesetzt, das auch zu erreichen, als dass ich so ein Hater war, der irgendwie gesagt hat, ich gönne dem das nicht. Aber ich kann für mich sagen, dass es mich schon in die Anspannung gebracht hat, wenn andere mehr hatten oder schon weiter waren oder was erreichen wollten, das ist oder was erreicht haben. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die kriegst du in die Wiege gelegt. Und das war bei mir auch so. Und deswegen, um auf deine Fragen zurückzukommen, ich will immer weiter, weil ich nicht anders kann, weil ich so bin, weil ich mir das wünsche. Das ist für mich mehr ein Vermächtnis. Und ich glaube, wenn die 500 stehen, dann sollen es auch 1000 werden. Aber nicht, weil ich dann sage, oh, dann kann ich mein Bankkonto noch ein bisschen mehr füllen, sondern weil ich einfach sage, das macht mir Spaß und das gibt mir die Erfüllung im Leben. Und das ist ganz wichtig, was die meisten nicht haben. Gerade heute im Socializing, wenn sie bei Instagram gucken, die haben die Erfüllung im Leben von anderen und nicht in der Erfüllung ihres eigenen Lebens.
Ja, ich glaube, das war ein fast schon ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Ich finde das immer bemerkenswert, wenn man sieht, so dieses Neidgefühl, wo ich mir immer auf die Frage stelle, nur weil er mehr Geld als du hast, heißt es ja nicht, in diesem Raum gibt es kein Geld mehr. Das ist wie bei Bitcoin, der ist begrenzt. Okay, da könnt ihr jetzt sagen, ich bin neidisch, weil du hast 5 Bitcoin, ich habe keinen. Ja. Aber bei dem Thema Geld ist, es gibt ja unendlich in dem Sinne, Anführungsstrichen. Und wenn du dir den Arsch aufreißt, wenn du ein guter Verkäufer bist, wenn du Gas gibst, guter Unternehmer bist, dann kommt das ja automatisch, wenn du, haben wir heute gelernt, disziplinarisch da auch natürlich die Wege gehst. So, hast du vielleicht von deiner Seite aus noch eine inspirierende Geschichte oder Schlusswort, wo wir sagen, das können wir heute nochmal als Learning mitnehmen aus deinen 20 Jahren Erfahrung?
Für mich als Learning, das ist ja das auch, was du gefragt hast, ist es, man muss seine Wünsche umsetzen wollen. Ne? Mein Wunsch ist es, ich habe mit 17 mit Fitnesstraining angefangen, ich bin dafür aufgestanden, nicht im Businessbereich, ich bin damit ins Bett gegangen, ich habe mich um mich gekümmert, ich habe Fitness seit meinem 17. Lebensjahr geliebt. Man sollte also auch das, was man liebt, umsetzen und vielleicht sein Hobby zum Beruf machen oder halt auch schauen, was wirklich einen bewegt, wo man hin will, dann ist man auch wirklich gut. Ich habe mal eine Studie gelesen, die hieß, dass 85% der Menschen in Deutschland oder auf der Welt Jobs machen, die ihnen keinen Spaß machen. Und das ist der größte Performance-Hammer für einen selbst, für das eigene Glück, aber auch für das Bruttosozialprodukt. Und ich kann nur von mir aus sagen, egal in welcher Branche man ist, von mir aus natürlich aus der Fitnessbranche, dass ich nur das mit Leidenschaft umsetzen konnte, weil ich das, was ich mache, liebe.
Ja, ich glaube, das war ein ganz, ganz toller Schlusssatz. Ich würde jedem empfehlen, wir werden natürlich alles verlinken, dem Michael auch zu folgen. Ich sage immer, er ist eigentlich relativ zurückhaltend mit dessen, was er auch schon alles erreicht hat. Wir kennen uns jetzt auch schon mehrere Jahre. Ich finde das sehr inspirierend und ich glaube, man sollte lieber jemanden folgen, der ein bisschen zurückhaltender ist und sagt, ich kann es aber eigentlich, anstatt jemanden vielleicht als Fokus, als Vorbild zu nehmen, der dick aufträgt.
Aber da gibt es ja genügend von.
Gibt es genügend, die man sich dann anguckt und dann ist da nicht viel. Ne? Deswegen genau. Ganz lieben Dank für deine Zeit und ja, wir werden alles verlinken und dann würde ich sagen, gibt es vielleicht nochmal einen Part Nummer 3.
Würde ich mich freuen.
Danke, Lukas. Das war Make It Happen, dein Erfolgspodcast Nummer 1. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn doch direkt, um keine Folge mehr zu verpassen. Außerdem teile diese Folge mit deinen Freunden. Ich würde mich besonders freuen, wenn du weiterhin meinen Weg hier und auf Social Media verfolgst und dir Zeit für eine Bewertung nimmst. Wir hören uns dann persönlich in der nächsten Folge. Vielen Dank.